Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des Österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 19. Diesseits von Afrika. Mit Luka Lindic durch Zell, Seele in den Karawanken.
Ich bin Luka Lindic, Alpinist aus Slowenien und heute aber erstes Mal hier im Seele und freue mich schon auf neue Leute kennenzulernen.
Also ich bin das erste Mal so als 14-, 15-Jähriger klettern gegangen. Daheim durften sie ja nichts wissen, dass sie klettern gehen, weil das war ja gefährlich. Nicht?
Es ist sehr interessant. Ich glaube, ich habe auch im ziemlich ähnlichen Alter mit Klettern angefangen und mir ging genauso. Ich war auch mehr im Geheim unterwegs.
Luka Lindic und Hans Tuschar sitzen einträchtig nebeneinander auf einer Bank. Die beiden Männer haben sich gerade erst kennengelernt. Für diesen Podcast. Sie schauen auf das langgestreckte Bergsteigerdorf Zell-Seele mit seinen knapp 600 Einwohnerinnen und Einwohnern. Hinter den zwei Männern ragt steil eine wuchtige, weiß leuchtende Felswand in die Höhe.
Die Kurschuta gehört zu den Karawanken. Zu jenem österreichisch-slowenischen Grenzgebirge, das im Osten bis zum Bachergebirge bei Dravograd reicht und im Westen an die Karnischen Alpen bei Arnoldstein grenzt. 120 Kilometer lang, rund 14 Kilometer davon bildet die Kurschuta. Übersetzt bedeutet das Hirschkuh. Schroff ist der Gebirgsstock auf der Nordseite durchaus noch ein Geheimtipp für Kletterinnen und Kletterer.
Luka Lindic war hier mal im Winter. Hans Tuschar hat seine Touren in der Kurschuta nicht gezählt. Es waren viele in den 83 Jahren seines Lebens. Als studierter Nachrichtentechniker und Ingenieur hat Hans Tuschar gearbeitet. Nebenbei schrieb er Lieder, Gedichte und Bücher. Das Karawankenlied etwa stammt aus seiner Feder. Unter anderem hat Tuschar auch die Alpingeschichte für das Bergsteigerdorf Zell-Seele verfasst. Langeweile kennt er genauso wenig wie Luka Lindic. Denn der slowenische Alpinist hat eine beeindruckende Liste von schwierigsten Kletterpartien vorzuweisen. Auch wenn Hans Tuschar und Luka Lindic knapp 50 Jahre Lebenserfahrung trennen, sie verstehen sich.
Es passiert einfach oft, dass wir Kletterer sind ein bisschen rebellisch und muss man am Anfang ein bisschen was verstecken. Oder ja. Wie war bei dir?
Ja, bei mir war das halt so. Nicht? Also die Leute haben schon gewusst, dass ich in die Berge gehe. Was ich genau dort tue, haben sie nicht gewusst. Wir sind ja auch nicht nur klettern gegangen, wir haben ja Mordsgaude gehabt. Hetz, wie man so schön sagt, nicht auf dem Berg. Viele meiner Verhaltensregeln des Lebens habe ich auch auf der Hütte gelernt. Wir hatten einen Hüttenwirt zum Beispiel auf der Klagenfurter Hütte, der war unheimlich streng. Wir haben natürlich am Matrotzenlager in erster Linie deswegen so gern geschlafen, weil dort halt auch die Mädchen geschlafen haben. Das war für uns so ein richtiger Treffpunkt, ein Ort, wo halt die spannenden Abenteuer wirklich stattgefunden haben, noch bevor sie in den Bergen stattgefunden haben. Und der Wirt war ein strenger Bursche, kaum um 10 Uhr ist das Licht abgeschaltet worden, also Gaslicht war da damals noch, und dann hat Ruhe zu herrschen. bei uns ist dann erst richtig losgegangen, nicht? Mit den blöden Witze und so. Und dann kam er um 8:30 mit der Taschenlampe und hat uns gepackt und hat gesagt, Hansi, zu mir Hotel Latsche oder zum anderen Hotel Fichte. Und dann mussten wir draußen übernachten. Dann haben wir uns schon langsam diszipliniert, weißt du? Also die Berge waren auch eine Disziplinierung, abgesehen davon, dass sie uns sehr sportlich diszipliniert haben. Wir haben ja gewusst, also bei uns war das so, wir sind im Konkurrenzkampf mit den Klagenfurtern gestanden.
Es interessiert mich sehr, weil das ist für unsere Generation immer wieder noch große Inspiration, weil jede nächste Generation fängt an, nicht von null, sondern immer bei dem, was die Generation vor uns gemacht hat. Und das hat mich immer sehr interessiert, weil das ist für mich doch ziemlich neues Gebiet. Also ich war einmal beim Klettern, aber muss ich schon sagen, es ist schon ein bisschen ein unbekanntes Fleck von Alpen für mich, obwohl es so nah ist zu meiner Heimat.
Schau, es ist so, die Karawanken sind ja nie im wirklichen zentralen Blickpunkt des Alpinismus gelegen gewesen. Sie sind vor allem hier auf der österreichischen Seite natürlich überragt von den Tauern, von den Dolomiten, auch von den nahegelegenen Julischen Alpen, die also zur Hälfte in Slowenien und zur Hälfte in Friaul liegen. Die Karawanken selber haben immer ein Dornröschen-Märchen gespielt.
Für die jungen Leute am Fuße des Gebirgsstocks aber waren die Karawanken und die Koschuta in den 1950er Jahren immer ein Abenteuer wert. Oder besser, eine Herausforderung. Schon die Anreise aus Klagenfurt oder Ferlach absolvieren Hans Touchard und seine Bergkameraden seinerzeit mit kräftigen Tritten in die Fahrradpedalen.
Ein Steierrad, 27 Kilo schwer war das damals, aus Eisen und keinen Gang natürlich. Und den anderen ist auch so gegangen. Und mit dieser primitiven Vorgelegenheit sind wir natürlich nicht in die Dolomiten gefahren, sondern in die Koschuta zum Beispiel, nach Zell. Das war sowieso eine Schieberei. Nachdem wir kein Gangrad gehabt haben, haben wir ja die Hälfte schieben müssen. Nicht? Oder wir sind ja hergekommen in eine Gegend, wie zum Beispiel in Zell, da hatten die Leute damals mit dem Bergsteigen überhaupt nichts am Hut. Die Bergsteiger, die sich vor uns hier herumgetrieben haben, in den 30er Jahren, waren fast alles arbeitslose, junge Menschen, die kamen aus der Stadt. Die sind am Koschuta-Haus oder auf der Klagenfurter Hütte irgendwo herumgegammelt, wenn man das so sagen darf, weil sie kein Geld hatten, haben sich ein bisschen was verdient, weil sie für die Vereine Wege repariert haben und so weiter. Und ansonsten haben sie in ihren Tag hineingelebt.
Drahtig, sportlich und zäh waren die jungen Männer. Sie erschlossen die Koschuta. Nicht wie anderswo zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern vergleichsweise spät, erst in den 1930er Jahren.
Da sind plötzlich die Leute draufgekommen, dass man in diesem Bruchhaufen, weil die Koschuta ist ja im Verhältnis zu den anderen Bergen sehr brüchig, dass man hier auch schwierige Wände durchklettern kann. Da war eine Seilschaft, die war besonders herausragend auf der Seite hier, das war die Seilschaft Wurus-Bretterebner. Die haben damals in den 30er Jahren so ziemlich alle schwierigen Wände, nach heutiger Sicht halt im 6. Schwierigkeitsgrad, wahrscheinlich von der Gefährlichkeit unvergleichlich schwieriger als Routen heute im 7. oder 8. Grad, aber mit primitivsten Mitteln gemacht. Damals war eine Begeisterung da drinnen, die war unheimlich und die hat dann plötzlich schlagartig aufgehört, wie das Hitlerreich gekommen ist.
Mit zum Teil verheerenden und tödlichen Folgen für die Menschen in der gesamten Region. Es gab Massaker durch die Nazis, Partisanen, die im Widerstand kämpften, viel Verzweiflung und noch mehr Elend. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die Erschließung langsam wieder ein. Weniger von den Einheimischen, wie Hans Touchard erzählt.
Die Leute hier hatten mit den Bergen überhaupt nichts am Hut. Bei uns hat es gegolten, wie überall in den Alpen, die Berge von unten, das Wirtshaus von innen und die Kirche von außen. In Zell gab es damals keinen einzigen Kletterer. keinen einzigen. Der erste Kletterer aus Zell ist erst viel später gekommen und der ist dann weggezogen und der lebt im Oberen Rosenthal. Der hat auch eine Erstbegehung gemacht, aber vorher war da nichts. Jetzt mit der Halle und so weiter, auch mit dem Bergsteigerdorf, ist natürlich auch hier der Zug zum Klettern entstanden. Es sind ganz gute Kletterer, Sportkletterer da herin.
Habe ich lieber dann Bouldern als so Vorstieg in der Halle, aber manchmal mache ich das auch, genau.
Ja, hallo, ich bin Gerald Hartmann. Ich habe das Vergnügen, den grenzüberschreitenden Karawanke UNESCO Global Geopark zu leiten. Ich mache das jetzt mittlerweile schon über 10 Jahre und wir befinden uns hier im westlichen Eintritt sozusagen in den Geopark in Zell-Pfahre, im wunderschönen Bergsteigerdorf Zell.
Die Kletterhalle von Zell-Pfahre steht mitten in dem sehr weitläufigen Ort. Nebenan findet sich die zweisprachige Volksschule. Gerald Hartmann vom Geopark Karawanken wartet auf das slowenische Kletterass Luka Lindec. Sie sind verabredet, um über Steine, Mineralien, Felsen, Erdgeschichte und Geologie zu sprechen.
Kaito, bist du Geopark?
Das war meine erste Frage. Was genau ist denn Geopark? Das würde ich gerne.
Das ist eine Frage, mit der wir oft konfrontiert sind in Österreich und Slowenien, im Gegensatz zum restlichen Europa. Also hier sind wir in Österreich der Dritte, in Slowenien sozusagen der Zweite, weil wir sind ja auf beiden Seiten vertreten. Wir sind ein bilateraler Geopark. Es ist im Prinzip sehr ähnlich zu Natur- und Nationalparks, am ähnlichsten zu Biosphärenparks, weil auch Biosphärenparks sind eine UNESCO-Designation und sind auf der gleichen Ebene angesiedelt wie Geoparks. Geoparks sind halt das jüngste Instrument der UNESCO und daher noch relativ unbekannt. Potrebe zavarovania naravne dediščine.
Kurz gesagt, ein Geopark ist eine Art Schutz- und Schaugebiet. Es will Besucherinnen und Besucher dafür sensibilisieren, auf welchem geologischen Fundament sie sich bewegen. Welche Gesteinsarten findet man hier? Wie sind sie entstanden? Sind diese erdgeschichtlichen Prozesse auch heute noch in der Landschaft zu entdecken?
Es geht darum, den Menschen in spannenden Geschichten zu erzählen, auf was für einen Grund sie sich bewegen. Also als UNESCO-Designation müssen wir natürlich auch ganz stark darauf achten, die Schulen aktiv mit einzubinden. Und diese Übersetzungsleistung ist neben der sprachlichen Übersetzung, die wir in einem bilateralen Raum leisten, mitunter die schwerste. Hochkomplexe Geologie, verständlich für Kleinkinder aus dem Kindergarten, aber eben auch in weiterer Folge für Touristen anzubieten. Aber wir sind keine formale Schutzkategorie. Geoparks sind mehr ein dynamisches Regionalentwicklungsinstrument und versuchen, den Schutzgedanken proaktiv via eigener Programme zu fördern.
Gerade die Karawanken und damit auch das Bergsteigerdorf Zell-Seele gelten als sehr spezielles Gebiet. Salopp gesprochen können Wanderinnen und Wanderer hier auf 2 Kontinenten gleichzeitig wandeln. Mit einem Bein in Afrika, mit dem anderen in Europa.
Nee, war mir tatsächlich nicht bekannt. Also wieder was Neues gelernt.
Und das ist genau eine Interpretation, muss ich ehrlich sagen, auf die wir ganz stark setzen. Genau mit diesem Spiel Treffen von Europa und Afrika und auch Wandern nach Afrika und Retour. Wir bieten sogar einen Flug mit einer Zipline nach Afrika an. Genau auf dieses Pferd setzen wir ganz stark, um einfach Kontinentaldrift als solches leichter verständlich zu machen. Was wir hier haben, das ist die sogenannte Periadriatische Naht, die den gesamten Alpenbogen sozusagen entstehen hat lassen. Und hier können wir aber rückblickend in die Erdgeschichte sagen, bestand einmal die ehemalige Grenze zwischen Afrika und Europa. Sie kommt aus dem oberitalienischen Raum und verliert sich dann Richtung ungarischer Tiefebene. Und just hier, wo wir heute sind, sind wir quasi direkt auf dieser Grenzlinie. Also wenn ich jetzt Richtung Norden blicke, habe ich Europa und hinter uns, so wie wir jetzt sitzen, im Süden habe ich Afrika, vereinfacht gesagt.
Kann man das irgendwie merken im Gestein oder im, was gibt es da, was man, an was man sagen kann, jetzt hier gibt es Grenze?
Es gibt einfach unterschiedliche Situationen, wo man das ganz prominent zeigen kann. Es ist natürlich wahnsinnig spannend bei Wanderungen. Plötzlich wird es auch vulkanisch, ja, im Gestein. Und an der Linie selbst habe ich natürlich zerbröseltes, zermahlenes Material. Und dann habe ich plötzlich im dichtesten Fichtenwald Laubbewuchs. Ja. Und es gibt wirklich herrliche Stellen, wo man mit freiem Auge den Verlauf sehen kann. Hier das Zeller Hochtal, wissen wir, ist einfach durch diese Störungslinie bedingt. Ja. Deswegen habe ich hier diese herrliche Hochtalsituation. Sie liegt in Wahrheit etwas erhöht im südlichen Bereich, also hinter uns Richtung Kushuta.
Diese unterschiedlichen geologischen Gegebenheiten haben tatsächlich massive Folgen auch für den Lebensraum von Menschen, Tieren und Pflanzen. Was gedeiht an welchem Ort? Welches Futter bekommen Kühe oder Schafe? Das wiederum beeinflusst den Alltag der Einwohner, ihre Kultur und das Zusammenleben. Letztlich, sagt Gerald Hartmann vom Geopark, geht es genau darum, den Menschen zu erklären, wie sich Geologie auf sie bis heute auswirkt.
Wir versuchen das natürlich über die Schulen populär zu machen. Ja? Wir probieren Erdgeschichte populär zu machen. Wir haben da Spiele, die sich mit Geologie beschäftigen. Aber es geht ja nicht nur darum, um im Unterricht Geologie wieder zum Thema zu machen, in der Bevölkerung Geologie populärer zu machen. Es geht natürlich auch darum, was kann ich praktisch im alltäglichen Leben daraus generieren, vor allem auch für Gemeinden. Und da sprechen wir gar nicht vor so langer Zeit auch über den Umstand, dass natürlich auch Naturkatastrophen ihre Auswirkung vom Untergrund her haben. Ja, und auch hier versuchen wir mit Bevölkerung, mit den Gemeinden Wege zu finden, wie wir besser darauf reagieren können, wie wir besser wissen können, okay, wo bin ich tatsächlich auch aufgrund des Untergrundes gefährdet und wie kann ich im Ernstfall schneller reagieren und schneller alarmieren.
Es ist interessant, ich habe nie aus diesem Blickpunkt geschaut auf, wahrscheinlich werde ich jetzt anders unterwegs sein am Berg, wenn ich, und werde ich denken, ah, das hier ist brüchig, weil wir diese Grenze hier haben und da ist, ja.
Für Gerald Hartmann sind Aussagen wie die von Luka Lindic ein interessanter Impuls. Alpinisten wie der junge Slowene sind nahezu täglich in irgendeiner Wand. Sie kennen sich mit Gesteinen aus, haben das nötige Fingerspitzengefühl. Davon kann auch ein Geologe wie Gerald Hartmann nur profitieren. Denn so wird Wissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar.
Absolut, absolut, weil er ist sozusagen der Praktiker in der Geologie, wenn ich so sagen darf. Wir haben ja auch immer versucht, gerade mit solchen Projekten wie hier, wo wir auch sozusagen das künstliche Klettern anbieten, wie auch an anderen Standorten, dass wir eigentlich erstens Leute dazu animieren, sich im Klettersport zu betätigen. Ich glaube, das ist gerade für Kinder ein wahnsinnig guter Sport. Und über diese Brücke es aber schaffen zu sagen, ja, aber jetzt schau mal, wo ist der Unterschied in der Natur? Ja? Und das kann man natürlich von einem Kletterer lernen. Was heißt das? Bedeutet das jetzt wirklich, weiß nicht, von den technischen Voraussetzungen, Anforderungen, von dem, was du wirklich spürst, ja? Wenn du jetzt in den Kalk der Südkarawanken bist, im Kalk der Nordkarawanken bist, oder eben auch in irgendeinen anderen Gestein. Das ist natürlich schon einfach für das Erleben etwas ganz was anderes. Wir sagen ja auch in einem unserer Promofilme, Geologie erspüren. Ja? Und genau das ist das Klettern. Ja?
Auf jeden Fall, das hast du echt gut erklärt, weil das ist genau das, was Klettern spannend macht. Es ist, egal wo es hingehst, ist ein bisschen anders. Auch wenn du im Kalk unterwegs bist, gibt es so viele unterschiedliche Formen von Kalk. Und überall klettern ist dann irgendwie gleich, aber doch ganz anders. Die Reibung, wie rau ist Fels, wie ob es klein, so fein splitterig oder eher große Flächen. So. Es ist schwer zu erklären, aber einfach, ich glaube, viele Kletterer, die viel unterwegs sind, konnten eigentlich mit geschlossenen Augen sagen, okay, was ist, das ist Sandstein, das ist Granit, das ist Kalk, kompaktes, das ist, es macht schon Spaß, das ist eine sehr gute Idee, so für die Kinder vielleicht die Griffe aus unterschiedlichen Gesteinen einfach so am Kunstwand zu haben.
Ihr hört, wo weniger mehr ist, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des Österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Essenszeit in Zellseele. Der Vormittag ist im Bergsteigerdorf nur so verflogen. Luca Linditsch sitzt im Biergarten vom Takelbauer im Zeller Ortsteil Freibach. Der Gasthof mit 4 Zimmern ist Partnerbetrieb der Bergsteigerdörfer. Er gehört Maximilian Rakuschek. Seine Karriere als Koch hat er 1971 in Klagenfurt begonnen. 5 Jahre später kam er heim und übernahm den Betrieb, der eine jahrhundertealte Geschichte hat.
Ich glaube, ich habe 400 Jahre gehört, oder?
450 Jahre ist das Ding. Die Wände, die äußeren Wände sind 1,30 Meter breit, gell? Stein auf Stein. Das haben früher angeblich die Italiener gemacht, haben sie uns gesagt. Nee, bei uns war zuerst eine Poststelle, dann waren sie mit den Pferden hier zum Behauen, so Pferdestation. Ja, und dann früher war halt alles zusammen, Landwirtschaft und Gasthof. Na, und dann hat sich das getrennt, der Älteste ist jetzt ein Landwirt. Auch schon in Pension. Einer hat das Geschäft gehabt hier im Ort, auch zu, schon seit 5 Jahren, die Kreislerei. Ja, und ich bin hier und der ältere Bruder war bei der Finanz und dann Prokurist.
Gestern ist mir so vorgekommen, als ist hier schon ein bisschen ein Treffpunkt auch für die lokalen Leute. Und ich habe so eine interessante Mischung aus Deutsch und Slowenisch manchmal gehört. Wie reden dann die Leute hier, mehr Slowenisch oder mehr Deutsch, wenn sie sich treffen?
So ein Mischmasch aus Deutsch und Slowenisch. Untereinander reden wir so, und wenn die Fremden kommen, dann wird Deutsch genauso gesprochen. Nicht? Sind ja genauso willkommen, die ganzen Dinge. Da gibt es ja Übergänge, da der Löwelpass von Ferlach aus oder Eisenkappel, der Seebergsattel. Unterm Seeberg ist noch der Paulitzattel, wunderschön, ins Logatal rein. Die haben im Jahr angeblich 50.000 Durchläufer. Ganz eine tolle Gegend. Da kommt der ganze Hopfen für die Bierherstellung her. Wir haben die Tische da unten geholt, die ganzen Tische, die robusten.
An einem dieser Tische sitzen Maximilian Rakuschek, Luca Linditsch und...
Ja, hallo, ich bin Josef Biskanik, komme aus Zöll-Scheira, bin dort ein Naturfreunde oben wohnen und arbeite bei der Gemeinde und sonst bin ich Landwirt zu Hause.
Ja, als erstes würde ich sagen, das Essen war sehr lecker und mein erster Eindruck hier im Gegend ist, dass es ist schon ein kleines Ort und irgendwie alle, mit denen ich ein paar Worte wechsle, habe ich schnell gefühlt, die haben mehrere Rollen oder Jobs in ihrem Leben. Also alle machen das und noch das und noch das. Und ja, als du, Josef, gesagt hast, stimmt das so. Mir kommt so vor, dass alle irgendwie mehrere Aufgaben haben, dass das alles irgendwie läuft in so einem Dorf wie hier.
Ja, hier ist es eigentlich so, ja, wir sind eigentlich also 600 Einwohner-Gemeinde und da tun alle mithelfen. Wir tun, sagen wir, sehr viele Vereine eigentlich da, auch DSG und Naturfreunde, sehr populär. Wir haben da sehr viele Mitglieder in der Ortsgruppe, so um die 160 aufwärts. Vor allem, wir müssen auch hier alle hier arbeiten. Einige sind bei der Feuerwehr, einige sind beim Gesangsverein, einige sind bei der Naturfreunde und überall müssen alle mithelfen, dass wir was zustande bringen. Ne?
Bislang haben die Zellerinnen und Zeller sehr viel zustande gebracht. Die Naturfreunde etwa betreuen ein mehr als 30 Kilometer langes Wanderwegenetz. Hinzu kommt das Koschuta-Haus, das die Naturfreunde Kärnten als Ausbildungszentrum nutzen. Die Hütte verfügt über rund 40 Schlafplätze und ist eine gut erreichbare Ausgangsstation.
Das Koschuta-Haus, wie schaut es da aus? Da kann man mit Fahrrad auch hoch oder wie ist das? Ich war da noch nie.
Ja, das ist 3 Kilometer eine Mautstraße. kann man mit dem Auto rauffahren, kann man mit Fahrrad befahren, ist ja eine Schotterstraße. Oben kann man sehr gut essen und auch übernachtigen.
Ist das dann auch ein guter so Startpunkt für Wanderungen oder wo kann man da gut hingehen?
Ja, oben haben wir so drei Routen, wo man ganz kamut Wanderung machen kann. Und dann sind auch, so wie schon früher angesprochen, die zwei Klettersteige. Und dann das freie Klettern, was viele auch nützen, die was in die Kuschutta kommen, ist wohl sehr brüchig, ist ein Kalkstein, gefährlich. Aber es sind eher sehr viele Routen oben, wo man da klettern kann. Kommen wir auf der dicken Kuschutta weiter heraus, wo man Richtung Mäler eine, wo man eigentlich so den Übertritt machen kann.
Die Mäler gehört zum Geopark Karawanken. Auf dem Weg dorthin kann man die geologische Nahtstelle zwischen Afrika und Europa mit bloßem Auge besonders gut erkennen und erleben. Die Mäler ist ein riesiger Erosionskessel, ein Labyrinth aus zersplittertem Gestein. Frost, Regen, Wind und Hitze haben in der Mäler eine skurrile Naturgalerie geschaffen. Steinerne Pilze, Tische, Skulpturen, Zacken.
Wer will, steigt auf zur dicken Kuschutta, einem Gipfel mit 2059 Metern über Seehöhe. Etwa 8 Stunden dauert die Tour in die Erdgeschichte und erfordert alpine Erfahrung und guten Orientierungssinn, erklärt Zells Bürgermeister Heribert Kulmisch, der dort immer mal wieder unterwegs ist.
Also ich würde jetzt einmal sagen, man fährt da Richtung Zellpfarre durch den Ort durch und geht dann Richtung Derkelbauer, das ist Zellfeibach, fährt dann hinein ins Kuschuttatal und da ist ein Sportplatz, da kann man parken. Dann geht man hinauf den Potoksattel, über den Potoksattel drüber und dort befindet sich ein Geotrail, Kuschutta Mela, und den kann man durchwandern. Der ist für jedermann, glaube ich, so wirklich zu empfehlen. Und wenn man drüber kommt auf den Grat, auf der slowenischen Seite schon, da ist eine Alm und mit einem sehr guten, ja, eine Almhütte, und da kann man dann auch sich stärken.
Nicht minder interessant ist der Weg der Alpenkonvention. Bei ihm handelt es sich um eine grenzüberschreitende Umrundung der Kuschutta. Auf aussichtsreichen und zumeist leicht bis mittelschwer zu begehenden Pfaden. Anlauf- und Übernachtungsmöglichkeiten für diese Mehrtagestour sind das Kuschutta-Haus im Norden oder das Kofze-Haus im Süden. Hier kann man erleben, was der völkerrechtliche Vertrag der 8 Alpenanrainerstaaten zum Ziel hat. Den Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen. Nicht gegeneinander, sondern miteinander die Aufgaben von Gegenwart und Zukunft meistern. Im Bergsteigerdorf Zell-Seele kann man sich die Herausforderung wie durch ein Brennglas betrachten. Die Folgen des Klimawandels sind zu spüren. Die Bevölkerung schrumpft, Gebäude stehen leer. Die Nächtigungszahlen im Tourismus stagnieren oder sind rückläufig. Die wenigen Wirtsleute wollen in den Ruhestand. Die Nachfolge ist ungeklärt. Nur mit Tagesgästen, sagt Zells Bürgermeister Heribert Kulmisch, lässt sich kaum eine wirtschaftlich tragfähige Perspektive aufbauen.
Andererseits sind wir als Gemeinde sehr bemüht, dass man Wirtshäuser da auch erhält. Und wenn es keine andere Lösung geben würde, es gibt eben mittlerweile auch Modelle, so mit Genossenschaftslösungen, und auch das darf man nicht wegwischen, diese Idee. Und wir werden natürlich als Gemeinde schauen, dass wir unbedingt auch Wirtshäuser da für die Zukunft erhalten. Aber wir sind natürlich dadurch, dass wir doch, was touristische Kompetenz anbelangt, nicht gesegnet sind jetzt mit Beherbergungsbetrieben, ist hauptsächlich da Tagestourismus. Das heißt, die Leute kommen und sind da auf den Bergen unterwegs und es sind Tagestouristen, die halt die Klettersteige gern besuchen und oder die Wanderwege. Und das ist ja eigentlich so, die wunderschöne Kulturlandschaft, die noch so in dieser Art und Weise erhalten geblieben ist, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, das auch der Anziehungspunkt, der Hauptanziehungspunkt, die Berge, Kulturlandschaft, die
eigentlich unverbrauchte noch. Ist echt schön hier. Und ja, ich habe schon vorher gesagt, mir kommt so vor, dass haben fast alle Menschen, die ich heute getroffen habe, haben mehrere Rollen im Gemeinde irgendwie. Kommt mir vor, dass Menschen viel Energie haben.
Ja, Energie ist ein gutes Stichwort. Tatsächlich dadurch, dass wir eigentlich dünn besiedelt sind, natürlich, aber sehr aktiv sind, sei es in verschiedenen Vereinen, Kulturverein, Sportverein, zwei Sportvereine, zwei Kulturvereine, ein Gesangsverein und darüber hinaus noch andere, also Naturfreunde und so weiter mit Klettersektion, ergibt sich das eigentlich automatisch, dass die Menschen in mehreren Sparten aktiv sind und dadurch dann auch sehr natürlich gefordert sind von der Intensität, was die Mitarbeit in der Gemeinde betrifft, in verschiedenen Funktionen. Auch ich selbst, ich war Kulturverein, auch Schildführer, ich war bei Sportverein aktives Mitglied, auch Trainer und ich war bei einem Abwassergenossenschaft Funktionär und mittlerweile habe ich das ein bisschen reduziert auf die Gemeindepolitik, aber es in einer wichtigen Funktion.
Wahnsinn, ich fühle mich jetzt wie ein Faulsack, muss ich sagen.
Aber das ist halt eben, hängt mit dem zusammen. Wir sind sozusagen in zwei Fronten unterwegs. Einerseits unsere Muttersprache, das Slowenische, auch zu erhalten, mit im öffentlichen Leben die Kultur zu pflegen. Und andererseits sind wir natürlich gefordert, als Gemeinde auch den Siedlungsort da zu erhalten. Durch die demografische Entwicklung sind wir nicht gerade gesegnet. Und die Abwanderung, das Auspendeln zu den Arbeitsstellen, da sind die Gemeindebürger gefordert. Wir sind da ja auf einem guten Weg und ich hoffe natürlich, dass sich die Zukunft dann noch weiter besser entwickelt für uns.
Zum Beispiel mit einem Masterplan, den Bürgermeister Heribert Kulmesch und der Gemeinderat Ende des vergangenen Jahres auf den Weg gebracht haben. Mehrere Projekte sind darin festgeschrieben. Natürlich zweisprachig.
Ich bin mir sicher, da gibt es viele Projekte, aber
ja, kleine Projekte.
Ja, in erster Linie geht es um Infrastrukturprojekte. Wir wollen einen neuen Dorfplatz direkt vor dem Gemeindeamt errichten. Im Haus der Freiwilligen Feuerwehr soll ein Sicherheitszentrum entstehen. Bergrettung und Alpinpolizei könnten hier Platz finden. Mit dem Geopark Karawanken planen wir einen Klimawanderweg, der sehr gut in das touristische Konzept der Bergsteigerdörfer passt. Schnelles Internet durch den Ausbau von Glasfaser ist schon zu gut 80% gegeben. Und die Gemeinde will Bauland ausweisen, um jungen Familien bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Damit wir eine Zukunft haben, mit all unseren kulturellen Eigenheiten. Die kärntnerisch-slowenische Geschichte, die Traditionen und natürlich die bereits erwähnte Zweisprachigkeit.
Immer auch unter diesem Gesichtspunkt Bergsteigerdorf zu sein. Und da sind wir schon gefordert und da möchten wir weitermachen.
Wie schaut das im Alltag aus mit den zwei Sprachen im Dorf? Wie könnte man das beschreiben?
Eine sehr gute Frage. Wir sind ja im Prinzip im zweisprachigen Gebiet Südkärntens jener Ort mit dem höchsten Anteil zweisprachiger Bevölkerung. Ich würde sagen über 80%. Und im Alltag erlebt man und spürt man das natürlich täglich. Also die Familien, in den Familien ist hauptsächlich die Umgangssprache Slowenisch und alle sind aber zweisprachig. Natürlich auch die deutsche Sprache beherrschen sie. In der Volksschule zum Beispiel findet der Unterricht in beiden Sprachen statt, also ein bilingualer Unterricht ist auch eine Besonderheit. Man erlebt natürlich dann die Zweisprachigkeit auch im Kulturleben, das heißt, dass Theatervorstellungen in slowenischer Sprache stattfinden und in der Kirche das slowenische Wort gesprochen wird, eigentlich nur das slowenische Wort, nur bei besonderen Anlässen dann auch das deutsche Wort. Und so gestaltet sich das Zusammenleben dann auch innerhalb der Volksgruppen, beider Volksgruppen hier in unserer Gemeinde. Und natürlich ist man aber auch gefordert, einfach das Zusammenleben aktiv zu gestalten, weil es gibt ja auch viel Konfliktpotenzial, wie wir wissen, wo Nationalitäten aufeinandertreffen. Oder wir können sagen, das schaffen wir sehr gut und es funktioniert auch in unserer Gemeinde. Das Zusammenleben sehr gut.
ohne dass die Menschen am Fuße der Kossuth ihre Identität aufgeben sollen oder müssen. Ganz im Gegenteil, sagt Eda Felik. Sie ist Vorsitzende des slowenischen Kulturvereins in Zell. Er wurde 1961 gegründet. Alpinist Luka Lindic trifft die pensionierte Erzieherin bei Kaffee und Kuchen im Gasthaus Malle, mitten in Zell-Pfarre.
Kultur ist ja sehr, sehr eng verbunden mit Sprache, weil es ist irgendwie Austausch, schafft man mit Sprache, wie das kulturelle Leben aussieht im so doppelsprachigen Raum.
Hier leben ja vorwiegend slowenisch sprechende Österreicher oder Kärntner, Kärntnerinnen. Und gerade deshalb ist es wahrscheinlich in der Kultur so wichtig, dass die slowenische Sprache erhalten bleibt, weil ja doch die Assimilation irgendwie fortschreitet und nicht Halt macht. Und deshalb bemühen uns hier vor allem die Kulturvereine. Das ist einmal der katholische Kulturverein hier in Zell-Pfarre im Ort. Dann gibt es eben noch einen slowenischen Kulturverein, Hermann Velik, benannt nach meinem Vater, ist aber in Zell-Oberwinkel beheimatet, sagen wir so. Zell-Pfarre ist ja eine große oder langgezogene Gemeinde. Von einem Tal bis zum anderen gibt es circa 15 Kilometer. Deshalb war es notwendig, auch in diesem etwas entlegeneren Ort einen Kulturverein zu gründen, der vor etwa 60 Jahren gegründet wurde. Mein Vater war damals eben in diesem Ort Zell-Oberwinkel Volksschullehrer und hat dort dann diesen Verein gegründet, mit vielen anderen natürlich, weil eben das Leben damals nicht so einfach war. Also es gab noch keine Autos und die Leute hatten auch ein Verlangen nach kultureller Unterhaltung und so weiter. Und der Weg nach Zell-Pfarre war doch ein bisschen weiter.
Im Jahr stellen die Kulturvereine im Bergsteigerdorf zahlreiche Veranstaltungen auf die Beine. Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge. Ziel ist, das Zusammenleben von Slowenen, Kärntnern und anderen Gruppen zu fördern. Gerade bei jüngeren Generationen, die den Ort zum Teil verlassen haben, aber immer wieder gerne zurückkommen, um sich zu treffen, zu feiern und auszutauschen. Auch in den sogenannten sozialen Medien.
Die Entwicklung von Infrastruktur und Digitalisierung ist Welt doch irgendwie erreichbarer geworden für junge Menschen vor allem. Wie sieht das jetzt aus? Gibt es da viel Interesse für Kulturvereine bei jungen Menschen oder eher nicht?
Naja, es gibt schon Gruppen, die immer, vor allem die Theatergruppen, die fangen immer mit den kleinen Kindern schon an und das wird dann fortgeführt. Also da gibt es schon bestimmte Gruppen. Natürlich ist dann wieder, gibt es Zeiten, wo halt die Jugend halt nicht mehr dabei ist oder man jammert halt, dass die Jungen nichts machen und nicht dabei sind. Aber ich glaube, hier ist es noch nicht so extrem. Da ist doch ein geschützterer Ort, dadurch, dass halt viele interessiert sind daran und es gibt ja auch noch andere Vereine und da sind auch die Jugend ist da schon einbezogen.
Wie viele Veranstaltungen habt ihr dann so pro Jahr oder trifft ihr euch einmal in der Woche, habt ihr so wie ein oder habt ihr was Fixes? Da gibt es da ein Programm, wo dann die Leute schauen kann, was für Veranstaltungen gibt oder wie seid ihr organisiert?
Wenn ich für unseren, den kleineren Verein in Zell-Oberwinkel spreche, dann haben wir so etwa 10 Veranstaltungen pro Jahr. Das sind so traditionelle Sachen wie Fasching, Muttertag, dann gibt es einen Ausflug, dann gibt es verschiedene Vorträge, dann gibt es den Weihnachtsfeier und so weiter. Aber es ist ganz wichtig, dass die Leute, die sind ja sehr verstreut, die wohnen ja nicht auf einem Haufen, sondern die Bauernhöfe sind ja weit verstreut. Da haben die Leute doch noch das Bedürfnis, zu solchen Gelegenheiten zu kommen. Und dann ist das Zusammensitzen auch ganz sehr wichtig. Und meistens ist eben dieser kulturelle Teil ein Teil und der längere Teil vielleicht sogar das Zusammensitzen, das Plaudern und so weiter. Also das ist einmal ganz ein wichtiger Aspekt, glaube ich, auch dieser Veranstaltungen. Hier in Zellpfare gibt es mehr Veranstaltungen, weil da gibt es einen Chor, da haben sie dann zwei oder drei Theatergruppen, ja, und immer wieder verschiedene Ausstellungen und so weiter. Also da passiert schon noch ein bisschen mehr. Man könnte sagen, was weiß ich, fast jeden Monat eine Veranstaltung mindestens, wenn nicht, dann irgendwann einmal auch zwei, drei in einem Monat stattfinden. Der Besuch ist soweit noch ganz in Ordnung. Also man kann gar nicht sich beklagen. Es kommen auch von weiter, von den anderen Orten, kommen die Leute auch gern hierher zu den Veranstaltungen, was auch zeigt, dass es qualitativ hochwertig ist.
Dennoch, das Bergsteigerdorf Zellseele hat in den vergangenen Jahren viele Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Mit einigen von ihnen pflegen die Einheimischen, in erster Linie auf privater Ebene natürlich, noch Kontakte. Ein Treffen der Außerheimischen in Zell? Gute Idee, findet Eda Felig.
Aber so einen Tag gibt es eigentlich nicht. Wir könnten ja mit dem Herrn Bürgermeister sprechen, aber einen Altzeller treffen. Ja. Ich weiß, ja, das wäre sicher eine interessante Idee. Nur natürlich, da braucht man wieder jemanden, der das organisiert, der das Ganze macht und schafft. Und man weiß dann letztendlich nicht, wie viele kommen oder so, ich weiß nicht. Aber natürlich eine gute Idee. Es gibt, ich weiß nicht, ob es nicht schon einmal so etwas Ähnliches gegeben hat.
Bürgermeister Heribert Kulmesch sitzt daneben und notiert sich die Idee. Mit seiner Kuchengabel sticht er ein Stück vom leckeren Käsekuchen ab, nippt am Kaffee und schaut Luka Linditsch mit einem Lächeln in die Augen. Dann fragt er, und? Wie schmeckt dem Abenteurer und Kletterer der Kuchen?
Sehr gut, muss ich sagen. Echt. Also war eine tolle Überraschung, so wie viele Sachen heute hier im Zelle. Muss ich echt ehrlich sagen. Ich habe nicht erwartet, dass am so kleinen Fleck so viel passiert. Echt tolle Überraschung.
Das war der Podcast Wo weniger mehr ist. Produziert von der Freizeitproduktion GmbH für den Österreichischen Alpenverein. Folge 19. Diesseits von Afrika. Mit Luka Linditsch durch Zellseele in den Karawanken. Idee und Redaktion Jörg Wunram und Christoph Schett. Schnitt und Produktion Jörg Wunram. Sprecherin Christine Kutschera. Musik Ramsch und Rosen. Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org. Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Hans-Peter Eisendle durch das Gschnitztal. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.